Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
eine Expertin für transatlantische Beziehungen und für US-Politik, die an ganz verschiedenen Projekten an der Harvard Kennedy School gearbeitet hat, diese Projekte auch geleitet und aus dem Boden gestampft hat sozusagen, wirklich also da verantwortlich war. Und sie verantwortet jetzt bei der Bertelsmann Stiftung als Senior Advisor den Bereich Europas Zukunft. Ich sage herzlich willkommen, Catherine Klüver-Ashbrook.
Hallo, ich freue mich sehr aufs Gespräch.
Ich mich auch. Frau Klüver-Ashbrook, ich habe es erwähnt, Sie befassen sich sehr viel mit US-Themen. Jetzt gerade natürlich noch mal vermehrt. Ich glaube, im Wahlkampf in den USA kommt man da auch nicht drum rum. Ich habe mich gefragt, wie Sie das eigentlich mit der Zeitverschiebung machen. Schlagen Sie sich dann reihenweise die Nächte um die Ohren, um jetzt zum Beispiel ganz konkret den Parteitag der Demokraten zu verfolgen, um dann wirklich irgendwie live die Reden mitzuschneiden?
Ja, Sie haben es gesagt, es war deutlich einfacher, als ich die 12 Jahre noch in Harvard war und natürlich auch da viel mit deutschen Politikern, deutschen Unternehmen, aber eben auch mit der deutschen Presse gesprochen habe. Damals ging das alles über Radio und Zoom in der Pandemiezeit auch, aber es war zumindest für mich zeitnäher. So stehe ich sehr früh auf dieser Seite des Atlantiks und hole das nach, was in der Nacht geschehen ist. Wie eben auch zum Beispiel letzte Nacht musste die Demokratische Partei ja sehr lange nachsitzen und hat Herrn Biden erst um 11.20 Uhr aufs Podium gelassen. Da war fast schon 6 Uhr morgens bei uns.
Und wenn Sie sagen früh, also ist das dann 6 Uhr oder noch früher?
Nö, 6 Uhr, 6, halb 7, das passt.
Und dann auch direkt mit Bildschirm an.
Ja, hauptsächlich viel Radio. Ich bin im Radio groß geworden als Journalistin und ich höre weiterhin noch viel Radio. Die Bildsprache ist natürlich bei einem solchen Parteitag ganz besonders wichtig, da werden wir noch drüber sprechen. Aber das schaue ich dann eher hinterher. Erst konzentriere ich mich aufs gesprochene Wort.
Gibt es ja dann zum Glück Livestreams, die dann nachschaubar sind. So machen wir das natürlich hier auch und hoffen dann natürlich aber, dass unsere US-Korrespondentinnen und Korrespondenten dann wach waren und uns nochmal einen Einblick geben können. Und wir wenden uns also partiell ausgeschlafen, würde ich sagen, den Themen dieses Tages zu. Wir haben es schon angedeutet, befassen uns jetzt mit dem Parteitag der Demokraten, der am Abend deutscher Zeit gestartet ist. Oder in der Nacht kann man eigentlich sagen, 0 Uhr war es. Joe Biden ist ja mit ganz lauten Thank you Joe-Rufen da begrüßt worden auf dem Parteitag in Chicago. Er hat schon vor seiner Rede auf der Bühne ein Tränchen verdrückt, als seine Tochter Ashley ihn geehrt hat.
When I look at Dad, wenn ich meinen Vater ansehe, sehe ich Güte, Stärke und Demut. Ich sehe einen der größten Anführer in der Geschichte.
Consequential leaders ever in history.
Ja, und dann hat Joe Biden seine Rede gehalten. Er spricht davon, dass die Demokratie gesiegt habe und ruft dazu auf, Kamala Harris und Tim Walz zu wählen.
Let me ask you, are you ready to elect Kamala Harris and Tim Walz?
Also sind Sie bereit, Kamala Harris und Tim Walz zu wählen? Und wir hören den Jubel, Catherine Klüver-Ashbrook. Ich finde es bemerkenswert, wie sehr nun in der Berichterstattung wieder inhaltlich auf Bidens Rede geschaut wird, im Gegensatz zu vorher. Also mir ist jetzt tatsächlich heute noch kein Kommentar untergekommen, der sich damit befasst, ob Joe Biden jetzt gut vom Teleprompter abgelesen hat, ob der fit genug für diese Rede war, ob der irgendwie gesund genug aussieht. Also offenbar schafft er das gerade, als gefeierter Parteiheld zu gehen, der da sein Gesicht wahrt. Oder wie sehen Sie das?
Ja, ich glaube, für Joe Biden ist das auch ganz wichtig und das zollt auch seiner politischen Karriere fast 5 Jahrzehnte im amerikanischen Politikgeschehen. Er war damals einer der allerjüngsten, die nach Washington einzogen, ganz am Anfang seiner Karriere. Das ist jetzt eine Danksagung, das ist ein Abfeiern eines ehemaligen Kandidaten, aber das ist eben auch ein Dankeschön, dass er sich zurückgezogen hat von diesem Wahlkampf nach dieser verheerenden Debatte für ihn, ein komplettes Debakel im Juli. Und was er immer wieder gut kann, ist vom Teleprompter ablesen, wenn er in Tagesform ist. Das war er gestern. Und er hat an Teilen seiner Rede quasi die Rede gehalten, die er sonst an einem Donnerstag, nämlich an diesem Donnerstag gehalten hätte, wenn er noch der Kandidat gewesen wäre. Man hatte fast manchmal das Gefühl, es fiel ihm schwer, noch nachzusetzen. Ach so, das haben ja wir geleistet, also ich und die Vizepräsidentin. Denn zunächst einmal hat er über all das gesprochen, was in den fast 4 Jahren seiner Präsidentschaft für das Land, was er da hat, erreichen können. Natürlich auch mit Übertreibungen, natürlich auch mit Überhöhungen. Das gehört zu einer Wahlkampfrede dazu. Aber er hat sich tragen lassen vom Publikum. Und das ist quasi der erste Abschied, der langsame Abschied von Joe Biden.
Und ich hatte schon noch den Eindruck, dass das auch dramaturgisch natürlich ein bisschen so geplant war, ne? Dass irgendwie Joe Biden da am ersten Tag noch der Held sein soll. Aber man hat schon die Anzeichen gesehen, dass da jetzt eben Kamala Harris übernehmen will. Also es gab ja einen nicht angekündigten Überraschungsauftritt von ihr. Da hat sie auch nochmal den Fokus auf Biden gelenkt und ihm gedankt. Das klang so.
Joe, danke für deine historische Führungsstärke, für deinen lebenslangen Dienst an unserer Nation. Wir sind dir für immer dankbar.
We are forever grateful to you.
Und man hat aber, finde ich, doch am Jubel auch gemerkt, dass die Leute jetzt auf sie warten und wirklich auf ihre Rede warten, die am Donnerstag stattfindet. Also dass sich der Fokus jetzt dann doch, da war nochmal auf jeden Fall die Bühne für Joe Biden da, die ihm auch gebührt, aber jetzt dreht sich der Fokus. Und ist auch richtig so.
Das war ganz generell der Generationenwechsel. Denn die andere große Rede, die an dem Abend stattfand, war die von Hillary Clinton, der ersten weiblichen Kandidatin für das Präsidentenamt dieser Partei. Und auch das war ein generationeller Stabwechsel. Also man hatte wirklich auch das Gefühl, außer übrigens der Rede einer sehr jungen, sehr dynamischen Alexandria Ocasio-Cortez, die sich dann auf andere Themen lehnte, aber dass das alles Teil einer orchestrierten Staffelübergabe war. Eine Generation auf die nächste, eine andere Sorte Frauengeneration auf die nächste. Es wurde ganz interessanterweise in den Vorreden und auch in der Rede von Hillary Clinton auf das Geschlecht von Kamala Harris eingezahlt. Das, was Kamala Harris eigentlich versucht, im Wahlkampf etwas hinten anzustellen, so wie Obama es damals mit seiner Hautfarbe getan hat. Aber auf einmal stand in dieser Menge nochmal im Vordergrund, dass es jetzt quasi vielleicht erfolgsversprechender darum geht, das erste Mal in der Geschichte der Vereinigten Staaten eine Frau zur Präsidentin zu machen. Und wie sie das am Donnerstag thematisieren wird oder eben auch nicht, das wird zumindest interessant, denn Frauen als Wählergruppe, die spielen und können bei dieser Wahl und beim Wahlausgang eine ganz entscheidende Rolle spielen.
Wie schätzen Sie denn die Wichtigkeit der angekündigten Inhalte, auf die ja alle warten, jetzt im Wahlkampf, auch was Harris angeht, ein? Also ich hatte jetzt den Eindruck, gut, auch dieser erste Tag, das war nochmal so eine Selbstversicherung. Da wurde jetzt auch nochmal zeremoniell einfach klargemacht, Harris und Tim Walz, das ist jetzt unser Team. Aber Harris hat ja nach wie vor eigentlich noch nicht so ein Papier geliefert, wo sie nochmal sehr klar macht, das ist übrigens das, wofür ich antrete, oder?
Ja, das ist ganz interessant, weil das Wahlprogramm der Demokraten, das wurde schon im Juli verabschiedet. Aber es ist, wie Sie es angesprochen haben, eigentlich nicht Tagesgespräch. Denn damals, am 16. Juli, hieß der Kandidat immer noch Joe Biden. Und wenn man die ersten paar Seiten des demokratischen Wahlprogramms sich vornimmt, dann steht da auch noch Joe Biden und Kamala Harris als Vizepräsidentin. Das heißt, dieser ganze Parteitag, und übrigens, ich neide den Orchestrierern dieses Parteitags nicht die Aufgabe, jetzt diese Veranstaltung nach Monaten der Vorbereitung auf Joe Biden, auf Kamala Harris ummünzen zu müssen. Aber darum wird es jetzt über die nächsten paar Tage gehen. Welche Akzente aus dem ursprünglichen Wahlprogramm der Demokraten, das ist ein Wahlprogramm, was eben auch die ganzen Kandidaten für das Repräsentantenhaus und für den Senat mittragen müssen, wird sie aber nach vorne spielen. Und wie sieht eine innenpolitische Dimension, besonders wirtschaftspolitisch, da haben wir am Freitag in Ihrer Rede schon einiges gehört. Das sind Akzente, ja, die im Grunde genommen einer sozialen Marktwirtschaft, wie wir sie hier in Deutschland kennen, nahe kommen. Aber es deutet an viel mehr Eingriff des Staates in private Entscheidungen. Zum Teil natürlich, um den amerikanischen Traum wiederherzustellen. Aber umgekehrt natürlich auch, und da schauen sich Wirtschaftsanalysten sehr, sehr stark an, wir schätzen jetzt einfach schon ein weiteres Loch im Staatshaushalt von ungefähr 1,7 Trillionen Dollar. Das ist nicht wenig. Das ist immer noch ein schwindender Teil von dem, was die Trump-Pläne dem Staatshaushalt bescheren würden. Aber dennoch, das bedeutet ein hochverschuldetes Amerika, was, und das ist ihre hauptsächliche Botschaft, aber was dann dazu führen würde, die Mittelschicht als Zugpferd der amerikanischen Wirtschaft in den Vordergrund zu stellen und dort wieder das, was wir historisch gewachsen in den USA gesehen haben, aber beschleunigt übrigens durch Bill Clinton und Hillary Clinton in den 80er Jahren, nämlich die Deregulierung von bestimmten Unternehmen, bestimmten Kapitalfluss, dazu geführt haben, dass diese Einkommensschere erst so aufgegangen ist, wie sie sich jetzt so stark für individuelle Amerikaner auswirkt. Das sind zum Teil Fehler der Demokraten. Das werden wir am Parteitag nicht hören, sondern sie wird versuchen, diese Vision nach vorne zu drehen. Wir haben wenig gehört, was will sie mit der Einwanderungsproblematik machen? Wir haben wenig gehört, wie sollen ihre außenpolitischen Akzente gesetzt werden? Das werden jetzt Surrogate erzählen über die nächsten paar Tage, also andere, die für sie sprechen. Und sie wird es am Donnerstag in einem, ja, in einer großen Rede, wie wir sie noch nie von ihr gehört haben, muss man auch sagen, zusammenbinden müssen, sodass eine Glaubwürdigkeit entsteht.
Das heißt, ich habe schon den Eindruck, bis jetzt ist es ja sowas wie diese Aufbruchstimmung. Und Sie haben vorhin die Bilder schon angesprochen, die da jetzt eine ganz wichtige Sprache sprechen. Und klar, sie muss dann inhaltlich liefern. Ich frage mich trotzdem, wie es möglich sein wird bis November. Also das ist ja immerhin auch noch eine Weile hin. Diese Aufbruchstimmung, diesen Jubel, dieses Momentum, was ja jetzt durchaus geschaffen wurde, aufrecht zu erhalten.
Also das eine ist, was macht die Basis, was macht der Bodenschatz der Partei? Und das hat mich insofern wirklich überrascht, aus meinem eigenen Freundeskreis auch, professionelle Freunde, aber wirklich auch enge Freunde, die vorher...
Professionelle Freunde,
ja,
das ist ein lustiger Ausdruck.
Das ist der Politologensprech am Rande. Also Freunde, die sich wirklich ganz, ganz stark auf einmal für einen Wahlkampf engagieren, von denen sie vorher gesagt haben, naja, wir machen unser Kreuz im November, zucken mit den Schultern, das muss so sein, wir müssen quasi den Demokratieabbau, den geplanten Demokratieabbau von Donald Trump verhindern. Aber so richtig begeistern können wir uns natürlich für Joe Biden auch nicht. Und wir haben zum Teil Angst, dass er es vielleicht nicht durchhält die nächsten 4 Jahre. Jetzt haben wir eine ganz andere, ruckartige Bewegung. Leute wollen wieder von Tür zu Tür gehen. Das ist ein Teil des Straßenwahlkampfs in den USA. Wirklich aus meinem Freundeskreis wollen sich viele genau in dieser Art und Weise engagieren und vor allen Dingen eben auch Leute mitziehen. Denn das Allerwichtigste, wir haben über die Wechselwähler gesprochen, die Unabhängigen, die sind natürlich in einem so polarisierten, in einem so engen Land wahlentscheidend. Aber das Erste, was passieren muss, Sie haben es angesprochen, ist, die Basis muss motiviert an die Wahlurne gehen. Denn wenn einer zu Hause bleibt, dann sieht es schlecht aus in diesen Zeiten, wo wirklich in der Tat jede Stimme zählt. Und das muss die Partei durchhalten können. Einerseits mit neuen Botschaften, anderen Botschaften, dieser neuen Vision, der Hoffnung, der Freude, aber eben auch mit einem viel besseren, viel taktisch ausgerichteteren Straßenwahlkampf, wie man ihn vielleicht aus den Zeiten von Obama noch kennt.
Und es gibt durchaus Themen, die dazu führen könnten, dass Leute zu Hause bleiben und nicht wählen. Joe Biden hat in seiner Rede den Fokus auch auf das Thema Nahost gelegt, bezeichnet das als eine der wichtigsten Aufgaben seiner restlichen Amtszeit, den Krieg in Gaza zu beenden. Und an diesem Thema scheiden sich in den USA unter den Wählerinnen und Wählern die Geister. Mehrere tausend Menschen haben zum Auftakt des Parteitags der Demokraten in Chicago gegen US-Militärhilfe für Israel demonstriert. Die jüdische Allgemeinde berichtet zum Beispiel, dass bei den Protesten ein Ende des Vorgehens gegen die Hamas in Gaza gefordert wurde und hat das als Verherrlichung von palästinensischem Terror interpretiert. CNN hat sich auf die Polizei berufen, hat gesagt, 4 Menschen sind festgenommen worden, nachdem die einen Sicherheitszaun in der Nähe des Veranstaltungsortes durchbrochen haben. Und da ist auf jeden Fall ordentlich Druck im Kessel bei diesem Thema. Es wird ja auch immer wieder genannt als mögliches wahlbestimmendes Thema in den Swing States, also in Michigan zum Beispiel. Catherine Klüver-Ashbrook, wie kann Harris diesen Balanceakt irgendwie hinkriegen zwischen jüdischen potenziellen Wählern, aber eben auch dem sogenannten Arab Vote in Michigan zum Beispiel, wo eben die Community von arabischstämmigen Menschen sehr groß ist und die dann eben auch auf die Straße gehen und sehr lautstark ihrer Meinung Ausdruck verleihen?
Also das ist für Sie als Teil dieser Regierung kein unschwieriger Moment natürlich. Sie hat es interessanterweise schon Anfang des Jahres geschafft, sich von der klassischen Biden-Linie der Unterstützung für Israel, aber weiterhin zu versuchen, auf Israel einzuwirken, quasi die humanitären Folgen des Rückschlags gegen die Hamas in der Folge dieses grauenhaften Anschlags, der grauenhaften Geiselverschleppung im Oktober des letzten Jahres. Sie hat für sich eine Nuance gefunden, indem sie zum Beispiel im März sich mit Benny Gantz getroffen hat, der damals noch Teil des Kriegskabinetts von Benjamin Netanyahu war, aber gegen die Linie von Benjamin Netanyahu schon entsprechende Striche gezogen hat. Sie hat es zum Teil etwas einfacher als Joe Biden, weil sie mit Doug Emhoff verheiratet ist, der Second Gentleman, also die Nummer 2 im Gespann dieser Ehe, der sich über die verschiedenen Monate jetzt mit den Studentenprotesten auf den verschiedenen Universitätscampussen immer wieder eine Stimme war, die ganz stark sich ausgesprochen hat gegen den flammenden Antisemitismus, der teilweise aus diesen Protesten herausschlug, der immer wieder zu sich gebeten hat, verschiedene Kreise, verschiedene Gesprächskreise eröffnet hat. Das hilft ihr, weil sie dann als jemanden sieht, der einer dasteht, der einerseits die ganz schwierige Nuancierung der Politik und vor allen Dingen auch der Verhandlungsangebote, die Anthony Blinken gerade macht. Jetzt ist er auf dem Weg nach Ägypten, gestern sich lange getroffen mit Benjamin Netanyahu in dieser sehr verschärften, sehr schwierigen Situation, in der immer noch darauf gewartet wird, wie reagiert eigentlich der Iran, wie reagiert im erweiterten Schritt die Hezbollah auf die Aktionen der israelischen Regierung über die letzten paar Wochen. Das ist also jetzt quasi eine Situation, eine diplomatische Situation unterm Brennglas. Und es wurde gestern auf dem Parteitag auch immer wieder betont, sie habe sich auch an dieser diplomatischen Lösung, am Nachvornedrehen dieser diplomatischen Lösung beteiligt. Sie hat immer wieder betont, dass das, was mit den Zivilisten im Gazastreifen passiert, ein Unrecht ist, dass man über diese vielen Menschenleben in keiner Weise politisch hinwegsehen kann, dass man das ganz stark mit in den Fokus nehmen muss, dass man auch da Druck ausüben muss auf den Verbündeten Israel. Und so hat sie sich in verschiedener Art und Weise abgesetzt und nuanciert. Aber wenn sie das Zepter selber in der Hand hat, wenn sie das durchführen muss, was im besten Fall Anthony Blinken als Vorlage bringen kann, diesen dreiteiligen Plan aus dem November, dann muss sie das umsetzen. Und dann muss sie das leisten können, was viele den USA schon absprechen, nämlich dass die USA wirklich einwirken kann auf schwierige Verhandlungspartner, auf schwierige Verbündete wie eben Israel unter dieser Regierung. Das muss man nochmal betonen.
Das finde ich auch ganz spannend, so diese innenpolitische US-Sichtweise jetzt auch auf das, was US-Außenminister Blinken da auf seiner Verhandlungsreise probiert. Also es steht ja jetzt offenbar ein Rahmenabkommen, dem Israel zugestimmt haben soll. Das sieht vor, erstmal so eine 6-wöchige Waffenruhe, die Freilassung einer ersten Gruppe Geiseln, dann sollen palästinensische Häftlinge aus Israel freikommen, dann soll Israel Truppen aus bewohnten Gebieten im Gazastreifen abziehen, bevor es dann zu einer dauerhaften Waffenruhe kommen könnte und die letzten Geiseln freikommen könnten.
Und der Wiederaufbau des Gazastreifens?
Stimmt, das steht dann auf jeden Fall auch noch auf der Agenda. Und das ist ja, das klingt ja jetzt erstmal nach so einem leisen Hoffnungsschimmer, wenn Israel zumindest schon mal gesagt hat, okay, wir könnten uns damit anfreunden. Die Hamas hat das eigentlich im Vorhinein schon abgeräumt, aber es wird ja jetzt zumindest international schon so als leise Hoffnung gesehen. Also ist das schon was auch auf dem Parteitag jetzt für Harris eine Hilfe sein kann?
Also in dem Moment ist es auf jeden Fall eine Hilfe. Es ist eine Hilfe, solange Anthony Blinken spricht. Wenn Anthony Blinken quasi bis Ende dieser Woche weiter verhandelt, dann kann sie in das Gespräch gehen, in der Arena. Es ist vielleicht auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass es Delegierte gibt übrigens, die auf der Basis, auf dieser einzigen Basis, und das sind die non-committed Delegierten, die, wenn es zum Roll Call kommt, alle 50 Bundesstaaten werden als Teil dieses Parteitags nochmal abgefragt. Das hat bei diesem speziellen Parteitag weniger Wertung, weil die Demokraten das schon virtuell gemacht haben, aber dennoch das Prozedere wird es geben. Und die werden ganz klar sich auch in der Halle nochmal äußern und kritisch äußern. Also für den Moment wird sie quasi erstmal politisch durch diese Woche kommen, solange Anthony Blinken mit den Kataris und mit der ägyptischen Regierung weiterhin die Brücke, und so wird ja auch dieses Abkommen beschrieben, ein Brückenabkommen, versucht die Brücke zu schlagen zu dem neuen Hamas-Anführer auch. Aber wenn man nochmal diplomatisch sich anschaut, was sind die Teile des Abkommens, Sie haben es gerade aufgeführt, dann ist es für die Hamas natürlich auch zum Teil jetzt gerade nach dem politischen Schlag des Mordes des ehemaligen Hamas-Führers durch Israel und die Verschärfung der Situation natürlich auch schwierig, da Ja zu sagen, oder beziehungsweise könnte ich mir vorstellen, dass das jedenfalls das ist, was intern besprochen wird. Denn das wird einem Mann, der in israelischen Gefängnissen quasi erst hyperpolitisiert worden ist, in diese radikale, in diese menschenverachtende Richtung, dass er als Vordenker des Anschlags des 7. Oktober gilt. Das ist ganz schwierig zu sehen, wie dann, also dass der Gefangenenaustausch auf der palästinensischen Seite ihn in seiner eigenen Person, er muss sich ja auch etablieren als Kopf dieser radikalen und menschenverachtenden Bewegung, dass ihm das hilft. Also irgendwie werden sie da versuchen müssen, ihn da an Bord holen zu können, die Hamas an Bord holen zu können. Denn es stimmt, das Brennglas zeitlich, das ist einfach so eng. Denn der Iran, das wissen wir jetzt, nimmt sich heraus, dass es weiter einen Rückschlag in Anführungszeichen auf Israel geben soll. Das sind ganz, ganz gefährliche Momente. Und das hat Antony Blinken auch noch mal vor seiner Abreise nach Ägypten betont. Das ist jetzt mitunter die einzige letzte Chance. Und er meint das im Hinblick auf eine Möglichkeit einer größeren Eskalation, eines totalen Ausbordens im Nahen Osten, das wieder einzuholen. Und wie man diesen hyperradikalen Anführer der Hamas an einen Verhandlungstisch bringt zu diesen Punkten, das wird auf der Basis der Punkte, die hier stehen, sehr schwierig, wenn er umgekehrt seine Position bei seinen Anhängern verteidigen muss.
Und während wir das diskutieren, gibt es eine aktuelle Meldung vom Vormittag, die auch nicht unerwähnt bleiben soll, weil sie doch wichtig ist. Das israelische Militär hat die Leichen von 6 Geiseln geborgen. Die Familien seien informiert worden, hat das Militär gesagt. Und das Büro von Ministerpräsident Netanyahu hat das nochmal bestätigt. Die waren in der Nacht aus der Gegend um Khan Yunis im Süden des Gazastreifens geholt worden. Also auch diese Diskussion läuft parallel da natürlich immer weiter.
Das wird für viele israelische Familien natürlich im ersten Moment einerseits eine traurige Realität sein, eine sehr schmerzhafte Erinnerung an diese schrecklichen Stunden nach dem 7. Oktober, eine Ungewissheit, aber eben auch eine Gewissheit bringen, ihre Angehörigen, ihre Liebsten zu Grabe tragen zu können. Aber das ist eben auch Teil dieser Verhandlungen, das soll der dritte Teil sein, die Bergung der Verstorbenen. Wenn die israelische Regierung dazu eine Verhandlung mit der Hamas gegebenenfalls gar nicht brauchen könnte, das selber leisten kann, auch das verändert die Situation am Verhandlungstisch. Aber im ersten Moment gilt mein Mitgefühl natürlich den Familien.
Catherine Klüver-Ashbrook leitet als Senior Advisor das Programm Europas Zukunft der Bertelsmann Stiftung und sie hat vorher sehr lang an der Harvard Kennedy School gelehrt, ist US-Expertin und kümmert sich viel um die transatlantischen Beziehungen. Und ihre Kolleginnen und Kollegen von der Bertelsmann Stiftung, Frau Klüver-Ashbrook, die haben eine Analyse gemacht, da geht es um was ganz anderes als US-Politik und zwar geht es um Fehltage von Kita-Personal. Das Ergebnis: Kita-Personal fällt deutlich häufiger aus wegen Krankheit als andere Berufstätige. Also Beschäftigte, die in der Kinderbetreuung arbeiten, waren 2023 im Schnitt an knapp 30 Tagen arbeitsunfähig. Alle anderen Berufsgruppen durchschnittlich betrifft das an rund 20 Tagen. Und das ist eben eine Analyse der Bertelsmann Stiftung und des Fachkräfteforums, in dem Fach- und Leitungskräfte der Branche organisiert sind. Mein erster Gedanke dazu war, okay, in der Kita gibt es eben einfach total viele Kinderkrankheiten, ne? Schnupfen ist sehr präsent, es ist klar, dass Erzieherinnen und Erzieher öfter ausfallen und es ist auch tatsächlich so, dass Atemwegsinfekte zahlenmäßig jetzt erstmal der Hauptgrund sind für Krankheitszeiten, aber dann kommt was anderes, Wichtiges, wie ich finde, vor allem sind diese Fehlzeiten auch so hoch aufgrund psychischer Belastungen und es erinnert mich so ein bisschen an die Corona-Zeiten, in denen wir für das Pflegepersonal ans Fenster getreten sind und geklatscht haben, um zu sagen, ja, wir sind total aufmerksam jetzt für diese Situation. Wir haben da kurz hingeguckt und dann ging es weiter und es hat sich eigentlich wenig geändert.
Ja, also erstmal möchte ich meiner Kollegin Annette Stein und ihrem Team eine ganz große Hochachtung aussprechen für das, was sie schon seit Jahren übrigens beobachten und den Phänomenen, denen sie die sie stark verfolgen. Diese letzte Erkenntnis schließt nahtlos an eine Erkenntnis, die es übrigens auch in die schöne Aktion von UNICEF und den öffentlich-rechtlichen Medien geschafft hat, am Sonntag Kinder stören. Da wurde nochmal thematisiert, eben auch ein Resultat der Arbeit der Kolleginnen und Kollegen bei uns im Haus, dass in Deutschland 430.000 Kita-Plätze fehlen, vornehmlich im Westen. Wenn wir einen großen Fehler gemacht haben, aber vielleicht eben auch mehrere in der Wiedervereinigung, wir haben uns auf ein westliches Kinderbetreuungsmodell und nicht auf ein ostdeutsches Kinderbetreuungsmodell damals eingelassen. Und so ist es vielleicht wenig überraschend, dass die Fehlstellen hauptsächlich im Westen sind, aber dennoch, da geht es ja eben hauptsächlich darum, der Personalschlüssel ist der, dass die Kita-Angestellten, die wir haben, einfach gnadenlos überlastet sind, um das zu leisten, was im Grunde genommen deutsche Arbeitnehmer, nämlich deutsche Eltern, dann umgekehrt auch im Beruf leisten wollen. Und diese Ausgleichsschere hinzubekommen, weil wir uns gerade Fragen stellen darum, wie geht es eigentlich weiter, wenn wir uns sehenden Auges nicht der Problematik einer demografischen Krise angenähert haben, wir überall jetzt umgekehrt Arbeitskräfte fehlen. Die Tatsache, dass wir das nicht von der Pike aufgedacht haben, nämlich von der Tatsache, dass wir erst unsere Kinder gut betreuen und gut versorgt wissen wollen, das ist natürlich eine Sache. Und das heißt, wir als Stiftung, wir fordern insgesamt landesrechtliche Regelungen zur Vertretung von diesen Ausfallszeiten, zur Unterstützung der Berufe. Es bräuchte dafür, um das zu leisten, haben die Kollegen ausgerechnet, 92.000 Fachkräfte. Es würde natürlich ordentlich Geld kosten, das wollen wir gar nicht verschweigen. 5,8 Milliarden Euro schätzen die Kollegen. Aber die Idee ist, dass die Qualifizierung und natürlich der Ausgleich nicht leiden darf, wenn wir, wie gesagt, unser ganzes System, auch unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit und die Frauenerwerbstätigkeit, die Flexibilisierung von Familien entscheiden zu können, wie wollen sie ihre Arbeitszeit, ihre Familienzeit verbringen. Wenn wir das nach vorne drehen wollen, dann müssen wir ganz stark erweitert denken. Wir brauchen Strategien zur Gewinnung von neuen Fachkräften für die Kitas. Und ja, es muss einfach attraktiver werden, in Kitas zu arbeiten. Und das tut es nicht, wenn das Versprechen erstmal ist, Atemwegserkrankungen und eine starke psychische Belastung. Das muss man zusammendenken. Das gehört eben auch in das Panoply und das Zusammendenken von Staat, Zivilgesellschaft und ja, individuellen Eltern.
Ich fand auch die Aussage von einer zitierten Kita-Expertin ganz drastisch, die einfach meinte, ja, an gute frühkindliche Bildung, Betreuung, Erziehung ist einfach an ganz vielen Orten nicht mehr zu denken. Gleichzeitig werfe ich ein, Sie haben von den 5,8 Milliarden Euro jährlich, die es braucht, um dieser Personalsituation ein bisschen Herr zu werden, gesprochen. Der Haushalt lässt grüßen, der sowieso schon immer wieder nicht von sich reden macht, weil die Kassen leer sind sozusagen. Oder von sich reden macht, weil die Kassen leer sind.
Ja, die Frage ist immer noch, die sich für mich stellt, welche Probleme wollen wir prioritär als Land angehen? Wollen wir die Schuldenbremse prioritär als Ziel, als gesellschaftliches Ziel haben? Dann müssen wir sie vielleicht auch anders nochmal ins Land tragen. Wenn wir das Gefühl haben, man kann in Deutschland nicht mit der Bahn fahren, das ist allen passiert, die sich die EM anschauen wollten. Ich kann zum Beispiel gerade nicht nach Gütersloh fahren, weil die Bahnstrecken gesperrt sind. Wollen wir darauf setzen, dass wir eine höhere Fachkräftebeteiligung am Arbeitsmarkt bekommen, indem wir Frauen in die Erwerbstätigkeit wieder motivieren können, die arbeiten wollen? Das ist überhaupt keine Frage der Vorschrift oder der Veränderung von Lebensgestaltungen. Aber können wir nicht wieder Kräfte freisetzen, die wir im Land haben? Wie wollen wir eigentlich über unsere eigene Wettbewerbsfähigkeit nachdenken? Und dazu gehört die Tatsache, dass wir einen Arbeitsmarkt bekommen, der aus dem am meisten macht, was wir im Land haben, der über geschickte Zuwanderung nachdenkt, da haben wir jetzt zum Teil neue Regelungen, aber der das alles im Ganzen sieht, der über Ausbildung nachdenkt, der über eben die der das an der Lebenszeit eines Arbeitnehmers auch denkt. Und wo wollen wir da nachhaltig investieren? Und es haben einige wirtschaftswissenschaftliche Kollegen nochmal betont in den letzten Tagen, wo wir auch diese Haushaltsdebatten führen, haben wir uns nicht mit der, priorisieren wir nicht mit dem Denken an die Schuldenbremse oder der Priorisierung der Schuldenbremse im Kontext eines Verfassungsrahmens eigentlich das falsche Problem. Und ich glaube, da stellt sich angesichts dieser Zahlen nochmal was, wollen wir mit unserer Wettbewerbsfähigkeit, beziehungsweise was kann das Land leisten, wie wollen wir wettbewerbsfähig sein und wofür stehen wir im modernen ökologischen und ökonomischen Kontext?
Die Bundesregierung, die hat eine sogenannte Halbleiterstrategie, die sieht vor, neue Fabriken in Deutschland anzusiedeln, neue Industrie in Deutschland anzusiedeln. Unter anderem will ja die Firma Intel in Magdeburg eine Fabrik bauen und in Dresden war heute sogar Bundeskanzler Olaf Scholz vor Ort für die feierliche Grundsteinlegung für die Fabrik der ESMC, der European Semiconductor Manufacturing Company, also auch eine Halbleiterfabrik. Und da werden immer wieder ein paar Stichworte genannt, warum das wichtig ist, die dahin zu stellen. Digitaler Wandel ist einer, grüner Wandel ist ein anderer. Catherine Klüver-Eschbrook ist mein Gast hier heute. Sie ist US-Expertin, Politikwissenschaftlerin von der Bertelsmann Stiftung und befasst sich tatsächlich auch viel mit Strukturwandel und der Frage, was Orte, wenn ich es richtig paraphrasiere, müssen Sie mich korrigieren, lebenswert macht und wie Orte gut funktionieren vor allem auch. Deswegen sind Sie die Experten, die hier heute zu diesem Thema Chipfabrik gut was beitragen kann, Frau Klüver-Eschbrück. Also ich habe es genannt, Stichworte digitaler Wandel, grüner Wandel. Das klingt ja eigentlich erstmal total nach Zukunft.
Naja, das ist natürlich ein Zukunftsthema und es ist natürlich ganz klar auch ein Teil, der sich in eine geopolitische Einordnung nochmal positionieren lässt. Denn wenn wir jetzt von der ESMC sprechen, da haben wir einen kleinen Buchstabenänderung vorgenommen, wenn man so will. Denn der Kerninvestor oder beziehungsweise die Kernfirma, um die es geht, ist die TSMC, die taiwanesische Chipfabrik. Und was wir gesagt haben, impliziert ist ein Chip und wir steuern jetzt haargenau darauf zu, dass wir diese 25 Nanomillimeter Chips bauen können, die quintessentiell sind für den Umbau, zum Beispiel grün haben wir angesprochen, zu elektronischen Fahrzeugen, zu hochkomplizierter Technologie, der sogenannten Internet of der Erweiterung der Internet of Things, also wo ein Transformationsprozess schneller gemacht wird, aber eben auch konsumentenfreundlicher übrigens, also uns zu anderem Konsumentenverhalten anregt. Aber dazu, das passiert alles im gemeinschaftlichen Zusammenschluss. Der Spatenstich ist natürlich auch für eine Firma, in der Infineon, in der Bosch, in der NXP auch beteiligt sind. Denn viele tausende Hände, wenn man so möchte, beteiligen sich am Ausbau der Halbleiterindustrie. Aber der geopolitische Schwung, der da auch mitschwingt, ist, wie wird Europa, wie werden westlich-demokratische Länder unabhängiger von der Technologiemaschinerie in der Volksrepublik China, die sehr behende aufholt. Und was würde passieren auch, wenn es einen Konflikt gäbe zwischen Taiwan, eben dem Mutterkonzern von TSMC, ESMC, und der Volksrepublik China? Wie würde sich Europa verhalten? Was macht das eben auch mit Wirtschaftsräumen? Und das hat aber umgekehrt auch was zu tun, was macht es mit dem Standort Silicon Saxony, wie Herr Kretschmann es vielleicht weiter betonen würde. Und wie hängen jetzt, Herr Kretschmann, wie hängen jetzt diese Zusammenhänge, wie hängt das zusammen mit zum Beispiel dem Thema, was wir vorher hatten, nämlich welche Wettbewerbsfähigkeit möchte Deutschland im europäischen Gefüge da haben und vor allen Dingen auch welchen Bildungsnachwuchs braucht Deutschland, um das zu befeuern, was wir in Magdeburg haben wollen, der Bundeskanzler und diese Regierung in Magdeburg haben wollen mit einer neuen Chipfabrik und jetzt eben auch mit dieser Fabrik in Dresden.
Jetzt kommt pünktlich zur Grundsteinlegung auch eine Entscheidung aus der EU. Die EU-Kommission gibt auch noch mal eine Finanzspritze dazu. Da gibt es eine milliardenhohe Staatshilfe zum Bau dieser Chipfabrik. 5 Milliarden Euro. Und das diene der sicheren Versorgung Europas mit Halbleitern im Sinne des europäischen Chipgesetzes, so heißt es aus der EU-Kommission. Jetzt höre ich aus Ihren Argumenten schon eine deutliche Skepsis raus, dass Dresden da der richtige Standort ist, weil vielleicht der Kontext nicht so richtig stimmt. Nur ist es ja gerade in Zeiten, in denen viele Firmen sagen, wir gehen jetzt lieber ins Ausland, auch ganz gut, nicht die Flinte ins Korn zu werfen, bevor man überhaupt gestartet ist, oder?
Absolut. Ich bin der Erste, der sagt, man muss es probieren. Und wenn ich sehe, dass Anfang des Jahres der Leiter des Photovoltaik-Instituts des Fraunhofer-Instituts, Herr Langner, nochmal sagt, wir brauchen dann dementsprechend eine Mikroelektronik-Fachakademie für Deutschland und zwar in Dresden. Und man muss dazu sagen, dass Dresden schon seit der Wende in Mikroelektronik setzt und das Umland auch, dass das ein ganz starker Standortfaktor ist. Absolut. Die Frage ist natürlich, und das sehen wir übrigens in den USA und in Europa jetzt eben auch, Sie haben die EU-Kommission angesprochen, Staatshilfen, Subventionen. Wir haben in den USA einen 280 Milliarden dotierten Chips and Science Act. Wir haben hier 325 Millionen neuerdings, um das Ökosystem, der Innovationskraft in diese neuen Technologien zu investieren, zusätzlich zu dem Chips Act, das Chips Joint Undertaking, so schöne englische Fachbegriffe immer bei der Kommission. Das soll natürlich genau dazu führen, dass Europa, aber dass eben auch die Länder, die miteinander Handel betreiben können, im besten Fall eben weiterhin westliche Demokratien, der Volksrepublik China und ihren Innovationskapazitäten weiterhin vorausbleibt. Und das haben wir eben in der Pandemie gesehen. Autobauer konnten nicht weiterbauen. ein Autobauer, kam an besonders diese Halbleiter nicht heran. Umgekehrt sehen wir im Ukraine-Krieg, wie die Russen die Halbleiter aus Waschmaschinen rausbauen, die sie zum Teil finden, weil sie wegen den Sanktionen nicht schnell genug an Hochtechnologie oder dual nutzbare Technologie herankommen. Die Chinesen helfen da den Russen und unterschneiden und und verwässern da die westlichen Sanktionen. Aber das ist gerade der Run, den wir im Hintergrund auch geopolitisch erleben. Wer kontrolliert eigentlich die Technologien der Zukunft? Wer kann auf der Basis miteinander Handel betreiben? Wie fließt Innovation und Kapazität um diesen Globus, wenn Globalisierung nicht mehr quasi der Duktus und die Strategie für den Welthandel ist? Das alles, das spielt sich dann aber natürlich dann schlussendlich auch in Dresden und anderswo an Standorten aus, die schauen müssen, wie bauen wir eine Pipeline, wie bauen wir eine Gymnasialausbildung, eine Sekundärausbildung, eine tertiäre Ausbildung, universitäre Ausbildung, dass wir das, was wir dann schlussendlich brauchen müssen, haben müssen, um das zu gewährleisten, wie bringen wir das alles zusammen? Und in diesem Panoply muss man solche Investitionen sehen und denken.
Angesichts der angespannten Haushaltslage wird es voraussichtlich keine zusätzlichen Gelder geben mehr für Ukraine-Hilfen in diesem Jahr. Das geht aus einem internen Schriftverkehr zwischen den Ministerien hervor. Der liegt verschiedenen Medien vor. Und da steht drin, dass keine neuen Anträge mehr bewilligt werden sollen. Verteidigungsminister Pistorius, der hatte ja eigentlich auf zusätzliches Geld gehofft, um der Ukraine dann zum Beispiel mehr Militärgerät noch zur Verfügung stellen zu können. Und das Bundesfinanzministerium wiederum, das versucht jetzt so ein bisschen zu beschwichtigen, es sei weiter gesprächsbereit und Bedarfe müssten aber konkret gemeldet und nachvollziehbar sein. Steht aber eben trotzdem die Frage im Raum, Catherine Klüver-Eschbrook, dass ob Deutschland im Zuge der Haushaltsdebatte bei der Unterstützung der Ukraine kürzt, und sie schütteln den Kopf.
Ich schüttle deshalb den Kopf, weil wir in einem unglaublich angespannten Wahljahr sind, global immer noch übrigens, aber eben auch gerade mit Blick auf die US-Wahl. Denn wenn Donald Trump im Januar ins Weiße Haus einzieht, dann wird es einen kurzen Prozess in Anführungszeichen wirklich mit der Ukraine geben, denn er wird sich an die Seite, zumindest was Territorien angeht, von Wladimir Putin stellen, den er stark bewundert. Das heißt, die Europäer wären alleingelassen mit der Sicherheitsdynamik, die sich an ihren Grenzen stellt, mit dem Wiederaufbau, der Verstärkung, gegebenenfalls eines demokratischen Rumpfteils der Ukraine. Das sind alles Aussichten, denen wir uns nicht unbedingt stellen wollen, aber es ist auf jeden Fall nicht gut zu signalisieren, als der stärkste europäische Geldgeber, als der stärkste militärische Unterstützer der Ukraine, man wolle jetzt oder man werde jetzt, und gerade wo die Ukrainer jetzt mit dem Eingriff in die Region Kursk quasi Erfolge erzielen, man könne sich das nicht leisten. Da ist wieder die Frage, da stellt das Zitat des Bundeskanzlers auf der Münchner Sicherheitskonferenz Anfang des Jahres in Frage, denn ohne Freiheit, in Anführungszeichen, ohne Sicherheit, war sein Zitat von Willy Brandt, ist alles nichts. Das stellt diesen Umstand in Frage. Deutschland muss weiterhin führen für Europa, aber eben auch im Zweifel, wenn die Amerikaner anders wählen, als eine Kamala Harris sich das wünscht, dann auch für die Welt. Und das ist ein ganz verheerendes Signal an die Ukraine.
Die US-Expertin Catherine Klüver-Eschbrook von der Bertelsmann Stiftung war mein Gast hier in dieser Radiostunde, in der guten halben Stunde Podcast. Und ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Ja, herzlichen Dank. Immer sehr, sehr gerne wieder.